Hallo Nina.
Hallo Doreen.
Sommer ist in Zürich.
Sommer ist da, ja.
Wir kommen gerade von einer Glasse. heute werden wir uns unterhalten über Gutachten aus einem aktuellen Anlass.
Genau.
Zum einen haben wir ja immer ein bisschen den Kampf im Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft, weil wir Teilnahmerecht bei Gutachten geltend machen.
Genau.
Dort geht es ja weniger um ein Misstrauen am Gutachter gegenüber, sondern eher darum, dass man einfach eine Kontrollfunktion hat, weil Missverständnisse sind schnell passiert. Und wenn halt nochmal jemand im Raum ist, wo der Sachverhalt auch kennt, vielleicht auch besser kennt als der Staatsanwalt, vor allem auch einen engen Bezug hat zum Klient.
Das finde ich vor allem wichtig, ja.
Ist ja das eigentlich eine unterstützende Leistung, die der Qualität des Gutachters überhaupt gar keinen Abbruch tut.
Ja. Nein, und ich meine, wenn ein Gutachter das gut macht, dann hat man ja gar keine, muss man gar nicht machen, dann ist man einfach dabei und es unterstützt den Klienten und eben wie du sagst, also man kennt ja dann die Sachverhaltsversion von der Klienten in- und auswendig mehr oder weniger und kann dann auch eingreifen und sagen, hey, das hat er im Fall nicht so gemeint, fragen Sie nochmal nach, im schlimmsten Fall. Oder im schlimmsten Fall.
Ja, wie auch bei Einvernahmen. So ja.
Genau. Es geht ja nicht darum, dass ich ihm dann vorkatsche, was er soll sagen oder ihr.
Eben, da ist eine völlig falsche Angst auf Seite der Justiz, finde ich zumindest.
Ja. Und eben, die Variante 2 wäre ja, man nimmt einfach auf. Da bin ich ja nicht dabei. Aber wenn ich merke, im Gutachten steht etwas, was sich komplett widerspricht zu dem, was ich kennen oder erfahren habe von meinem Klienten oder meiner Klientin, dann kann man das anschauen. Und dann hat man ja die Kontrolle seitens Verteidigung, aber auch seitens Staatsanwaltschaft. Und dort verstehe ich es dann wirklich also gar nicht mehr, warum man das nicht macht, weil die technischen Mittel sind ja um. Also es ist nicht so, dass das so schwierig wäre.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass Gutachter an sich oder Gutachterinnen gar nichts dagegen hätten.
Genau, das kommt noch dazu.
Also ich hatte ja schon Fälle, wo das bewilligt worden ist, ja. Wo man eine Aufnahme laufen lassen hat. Und dort hat man sich darauf geeinigt, dass man es dann einfach nur reinlässt, wenn es sich als notwendig erweist. Aber man hat einfach den Fallschirm gehabt, falls sich dann zu Fragen Anlass gegeben hätte.
Ja, also ist eben, man hat noch etwas hinten dran, wo, wenn es wirklich so wäre. Und ja. Meistens wäre es dann vielleicht gar nicht nötig.
Es gibt zu dem Thema Teilnahmerecht dies vom Thierry Urwiler, genau. Wo ich also wirklich jedem ans Herz lege,
sehr lesenswert,
zum Lesen generell Teilnahmerecht, Bedeutung, warum das so wichtig ist. Und es gibt, also die ganze Lehrmeinung ist ja eigentlich klar, Teilnahmerecht sei es gewähren. Ich habe schon gesagt, Gutachterinnen und Gutachter haben auch nichts dagegen. Es ist einfach irgendein alter Zopf. Also so alt ist er eben nicht, es ist eine neue Rechtsprechung. Wo aber einfach nicht nachvollzieht,
nein,
was eigentlich die Lehrmeinung ist. Und was ein bisschen enttäuschend ist, man findet nicht einmal eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik.
In der Regel nicht, ja. In der Regel heisst es einfach, ist nicht in der StPO, gibt es nicht, Punkt. Und mehr wird nicht gross dazu gesagt.
Um es noch vielleicht das Positive rauszukehren, es gibt jetzt doch einige Entscheidungen, vom BG Zürich zum Beispiel,
genau.
Wo sagen, bei besonderen Konstellationen, in dem Fall war es Asperger-Syndrom von der beschuldigten Person,
genau.
Habe ich es richtig in Erinnerung?
Ja.
Wo man sagt, gut, da sind außergewöhnliche Umstände, da macht es jetzt Sinn, dass der Verteidiger dabei ist.
Ja.
Als Kontrolle.
Also man ist ja generell, wenn eine Begutachtung ja Thema ist, finde ich, hat die Person ja etwas, oder man versucht es abzuklären, ob sie etwas hat. Entsprechend besteht ja eine gewisse Vulnerabilität, wo man irgendwie schon ein bisschen das Augenmerk drauf haben muss.
Ja, und das man kann ja wirklich nicht erklären, warum quasi bei dem zentralen Beweismittel, wo man erhebt, genau dort soll das Teilnahmerecht nicht spielen. Also es ist ja ein bisschen absurd. Jetzt, warum wir das diskutieren, ist ja nicht, weil wir jetzt uns über das Teilnahmerecht unterhalten
wollen.
Wir haben einen Fall von einem Gutachter, wo wir auch kein Teilnahmerecht bekommen haben. Und die Qualität von dem Gutachten, man kann es nicht anders sagen, ist unterirdisch. Ein Explorationsgespräch und...
Relativ kurz.
Relativ kurzes Explorationsgespräch und dann sehr eine apodiktische Haltung oder Meinung von dem Gutachter.
Genau, mit weitgreifenden Konsequenzen für die betroffene Person.
Sehr weitreichende Konsequenzen von dieser Person. Und dann ist halt jetzt die grosse Frage, welche Qualität muss die Justiz sicherstellen bei Gutachten, dass man kann sagen, man kann auf die abstützen?
Gut, da gibt es ja mittlerweile auch genug Aufsätze, die sagen, was es alles muss erfüllen. Man muss halt einfach auch dann halt seitens Verteidigung das Augenmerk darauf haben.
Ich habe gerade Anfangs Woche einen Podcast ausgestrahlt mit dem Stefan Bernhard. Das ist einer von der treibenden Anwälte im Massnahmenrecht. Und wir haben uns dort geoutet als Fan. Wir sind Fan, wir sind Mitglied vom Thierry Urwiller Fanclub. Und wir haben Bezug genommen auf das Handbuch Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie, wo der Thierry zusammen geschrieben hat mit dem Jérôme Endras, am Henning Hachtel und dem Marc Graf. Also Riesennamen, wo ein unglaublich gutes Buch geschrieben haben.
Eine Bibel, sozusagen.
Eine Bibel, wo ich wiederhole den Stefan, der sagt, das muss jedem Verteidiger und eigentlich auch bei jedem Staatsanwalt und bei jedem Richter im Schrank stehen.
Ja.
Das ist aber gleichzeitig auch eine Bürde, weil man muss sich da durch, ich schaue schnell, 1056 Seiten kämpfen.
Ja, das ist ein rechter Brocken, ja. Auch wenn es ein rechter Brocken ist, es ist extrem wichtig, dass wenn man Verteidigerin oder Verteidiger ist, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und dann halt auch wieder mal ein dickes Buch in die Hand nimmt und sich durchackert, weil man kann es nicht einfach so aus dem FF, so das Massnahmenrecht.
Es fährt bereits an bei der Wahl von der sachverständigen Person.
Ja.
Da hat man ja ein bisschen das Gefühl auf Seiten Verteidiger. Ich sage das Gefühl, ich habe es nicht evaluiert, kann das nicht. Dass man da schon gewisse Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben Vorlieben für immer ein bisschen die gleichen Sachverständigen.
Ja.
Und es müsste eigentlich sein, wie bei der Bestellung der amtlichen Verteidiger, dass man das wie vom einzelnen Staatsanwalt wegnimmt. Es führt ja dann schon zu einer unschönen Abhängigkeit, dass halt der Gutachter immer wieder bedient wird. Das sind sehr lukrative Mandate.
Ja.
Ich habe auch noch nie erlebt, dass man einen Gutachter gekürzt hat, obwohl die ja einmal ein Mehrfaches als Salär haben als von den Verteidigungen. Und das ist natürlich eine Abhängigkeit, die unter Umständen die Unabhängigkeit beschlägt.
Das ist das eine. Und der andere Punkt, finde ich, sind ja nicht alle gleich geeignet für Abklärung oder beziehungsweise Gutachten. Das finde ich auch noch relativ massgebend. Jemand ist vielleicht eher auf die Jüngeren, andere eher auf Abhängigkeit. Und ich finde auch das ist extrem wichtig, dass man dort wirklich die Fachspezialisten von den Fachspezialisten nimmt und nicht einfach irgendeinen, den man jetzt die letzten 20 Jahre zusammengeschafft hat.
Ich hatte letztens einen Fall, wo man gesagt hat, ja, man fasst den Gutachter ins Auge. Dann habe ich eine Eingabe gemacht, wo ich sage, ja, aber jetzt gibt es da viel, wie das, was du jetzt gerade ansprichst, da gibt es Gutachter, die viel mehr mit der Suchtthematik, Alkohol befasst sind. Lassen uns quasi die Beste nehmen, die Beste, weil es ist ein derart spezieller Fall. Und dann ist ohne Angabe von Gründen und größere Begründung, hat man dann einfach gleich den anderen bestellt. Also, das verstehe ich dann nicht, wenn du als Verteidiger kommst, ganz sachlich, und erklärst, warum man jemand geeigneter wäre, warum man dann a priori, weil es halt der Anwalt wieder sagt, dagegen ist.
Ja. Zu dem habe ich noch etwas durch. Immerhin, ist jetzt doch in den letzten paar Massnahmenfällen, habe ich das gesehen, die Akten, sie werden da jetzt angeschrieben, per E-Mail, Gutachter. Also, man sieht immerhin Korrespondenz, ich gehe jetzt mal davon aus, alles, was dort hin und her ist, das heisst, man sieht es. Es ist dann zwar schon, es ist der XY oder es ist der XY, aber man sieht immerhin Korrespondenz, wo zwischen Staatsanwaltschaft und Gutachter oder Gutachterin gelaufen ist.
Gut,
früher
aber du hast
es einfach
noch
eine riesen Blackbox gewesen, man hat überhaupt nicht gewusst, was da schon besprochen oder nicht besprochen worden ist.
Ja,
schließt natürlich nicht aus, aber ein Teil ist auf Anfrage.
Aber die Anfrage hast du immer zuerst ein informelles Telefonat. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann da eben schon Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt, die da eine Erwartungshaltung deponieren. Es ist auch menschlich.
Ja, aber ich habe jetzt einen Fall gehabt, wo man sieht, dass die erste Anfrage abgesagt worden ist.
Also vom Gutachter?
Vom Gutachter, ja.
Und die ist auch schon schriftlich
gewesen. Ja.
Okay, ja. Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Aber weißt du, es gibt natürlich sehr viel, es tönt immer so negativ, weil wir nehmen natürlich die schwarzen Schafe aus oder
natürlich
die schlechte Erfahrung. Aber ich bin auch der Meinung, 90% oder einfach ein höherer Prozentsatz von der Staatsanwalt schafft transparent und fair und sachorientiert.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt halt auch, du bist ja nicht einfach ein guter Mensch, weil du jetzt den Schlüssel zur Staatsanwaltschaft überkommst.
Nein.
Gehen wir mal aus, der Sachverständiger ist bestellt, dann ist die nächste grosse Frage die Vorbereitung des Klienten auf die entsprechende Begutachtung.
Sehr wichtig.
Da hat das Stefan im Dienstag-Podcast davon geredet, eben, es ist quasi nicht ein IKEA-Gestell, sondern es ist ein Masterpiece. Also das ist immer sehr fallabhängig, wie man da mit dem Klienten so etwas vorbereitet.
Kommt ja darauf an, was der Grund ist für die Begutachtung, muss man auch anders an das an, auf jeden Fall.
Ja, und auch wie der Klient ist.
Klar.
Dann finden ja mal mehrere Explorationsgespräche statt. Der Verteidiger, wenn er sich nicht aktiv darum bemüht, erfährt gar nicht, wenn die Termine sind.
Nein.
Mich dünkt es schon noch wichtig, dass man nach dem ersten Gespräch schaut, dass man dann doch ins Gefängnis geht, einmal mit dem Klienten anschaut, wie ist es gelaufen, was hat er für ein Gefühl. Weil das ist nochmal ein Moment, wo man doch intervenieren könnte.
Ja, finde ich auch. Und eben entsprechend die Vorbereitung vom Klienten wichtig, dass es eben nicht einmal durch ist. Die haben das in Vorstellung, wenn sie nicht vorbereitet sind, dann kommt einer, ich schrawatsche noch 2 Stunden und dann geht er wieder und es hat sich erledigt. Und das ist ja definitiv nicht der Fall.
Dann wird das Gutachten erstellt. Das ist einmal der Zeithorizont jetzt im Kanton Zürich von 6 Monaten aufwärts. Ja. Und dann geht es darum, wenn dann das Gutachten kommt, dass man das eingehend studiert.
Ja.
Also man kann sich nicht nur darauf beschränken, dass man quasi die Schlussfolgerung liest.
Ja, die Fragebeantwortung auf der letzten 4 Seiten. Ja.
Da ist es eben auch doch nochmal sehr wichtig, um so etwas wirklich richtig einzuordnen, dass man sich mit der entsprechenden Lehre, sage ich jetzt, also dass man also eine Ahnung hat, ja, mit von Psychiatrie, Psychologie und natürlich auch vom Massnahmenrecht, ja, strafrechtlicher Sitz, eine Erfahrung hat.
Genau.
Und das führt uns jetzt eigentlich zum heutigen Thema von dem Podcast, nach doch 13 Minuten. Wir haben einen Fall, wo wir eben der Meinung sind, dass Gutachten genügt nicht. Zum einen der Klient gar nicht in der Begutachtung erkennt.
Ja.
Zum anderen hat es auch nach Verteidigersicht und Verteidigerinnensicht starke handwerkliche Fehler gehabt. Und dann ist die grosse Frage, was macht man in so einem Moment?
Genau, und es kommt ein bisschen immer auf den Einzelfall drauf an und auch auf Möglichkeiten. Wir haben uns dann entschieden, dass wir da ein methodenkritisches Gutachten über das Gutachten machen.
Ja, weil wenn du als Verteidiger das einbringst, dann ist natürlich, wirst du weggewischt mit der Argumentation, da haben wir eine Fachperson, eine ärztliche, eine psychiatrische und was willst du als Jurist uns da erzählen?
Genau.
Und dann haben wir eine Kapazität in diesem Bereich gesucht. Wir hatten nicht das Geld für ein eigenes Privatgutachten, aber wir haben ihm das Gutachten vorgelegt und haben gesagt, du das auch einfach methodenkritisch analysieren. Was ist von diesem Gutachten aus wiederum gutachterlicher Sicht zu halten?
Und das ist dann so rausgekommen, wie wir das auch gedacht haben, jetzt in unserem Fall. Und zwar, dass das einfach das methodenkritische Gutachten sagt, eigentlich, dass die Schlussfolgerungen vom Gutachten anhand von der Befundlage, die er festgehalten hat, nicht nachvollziehbar sind.
Ja, und dann ist einmal als Verteidiger guter Rat teuer, oder?
Ja.
Wir haben dann einen Antrag gestellt, das sei quasi ein neues Gutachten zu erstellen.
Genau.
Vor dem Hintergrund von dieser methodenkritischen Auseinandersetzung. Das haben uns dann 2 Instanzen abgelehnt.
Ja, also man hat das Gutachten, das wir, finde ich, genügend in Zweifel gezogen haben, hat man nicht wollen, in Zweifel ziehen und sagen, nein, das ist total logisch und total nachvollziehbar. Obwohl eben, wir auch ein Gutachten hatten, also ein methodenkritisches Gutachten, das eigentlich das Gegenteil gesagt hat.
Also die Juristen haben es besser gewusst als unsere methodenkritischen Gutachter. Und wir haben dann auch verlangt, dass wir den anderen Gutachter können wir ja zum Beispiel mal in einer mündlichen Verhandlung befragen.
Genau.
Das habe ich einmal erlebt. Da bin ich allerdings auf der geschädigten Seite gewesen. Dort hat man einen Gutachter geladen und angehört. Und ich glaube, das ist schon noch wichtig, weil du als Gericht kommst ja dann schon einen Eindruck über, wie gut ist die Person. Weil schriftliche Papiere, schriftliches Gutachten, erstens ist es ein grösseres Ding für Missverständnis.
Ja.
Und zum anderen ist es noch spannend zu sehen, wie souverän ist die Person im Umgang mit der Thematik.
Finde ich auch.
Und ich finde, gerade bei dem Salär, wo 350 Franken sind, glaube ich, ist ja schon zeigt, dass man sich auch kritische Fragen stellt.
Auf jeden Fall. Und zwar von allen Seiten. Das muss ja nicht immer nur seitens Verteidigung sein, sondern von allen Seiten.
Das möchte ich sagen. Ich meine, als Verteidiger musst du dann relativ gut in der Materie dich auskennen, damit du gegen so einen Gutachter ankommst.
Ja. Ja, da kannst du nicht einfach irgendwie, dann ja, würde ich es gar gescheiter nicht machen. Ja.
Also eben in dem Fall, den ich erzähle, ist der Anwalt komplett aufgelaufen.
Ja, das
keine
ist dann, das ist dann taktisch schlecht.
Aber ja, das hat natürlich dann die Wirkung vom Gutachter gerade nochmal verstärkt.
Ja, das ist klar.
Aber eben, ich sage, das ist jetzt ein Argument, das man jetzt als Verteidiger nicht zu laut sagen sollte. Aber für die Qualität der Justiz an sich würde mich das wertvoll denken. Wir haben sie nach Lausanne gedreht.
Genau.
Und heute?
Heute hören wir zu, was die Herren und Damen Bundesrichterinnen dazu meinen, was wir da vorgetragen haben.
Genau, es ist eine öffentliche Urteils Beratung angekündigt.
Genau.
Wir haben gedacht, gut, machen wir ein Schulreise auf Lausanne und sind sehr gespannt, wie die darüber debattieren.
Und zu welchem Schluss das dann am Schluss kommen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.